Ich bin ja, also dieser Humor-Podcast, ne?
Ja.
Ich habe ja vorher so einen Jobsucher-Podcast gemacht und das war eigentlich vom Ort, wo der aufgenommen wurde, war das immer so, naja, halt im Büro oder irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Dieser Humor-Podcast, der führt mich an interessante Orte, ne? Ich war schon in so einer Art Lost Place, in so einem Bunkerraum, ne? Und jetzt habe ich...
Das habe ich gehört. Ja. Also ich habe den abgehört, den einen Podcast und habe gedacht, wo findet das denn statt? Im Klo oder was auch immer?
Im Klo?
Ja, weil es so...
Oh,
Allraum war, ja.
Naja, aber heute habe ich rotes Sofa mit einer Wahnsinns-Bilderwand, Bücherregal, Klavier. Ich bin begeistert.
Ja, das Schlagzeug ist aber ein Fake. Das bedient mein Sohn.
Ah,
ich kann das nicht. Also ich bin für das Klavier zuständig mitunter, soweit es geht. Und das steht halt hier rum. Und mein Sohn sollte eigentlich darauf üben, was er nicht tut. Aber es steht noch rum.
Es steht noch rum. Ja, aber sehr, sehr gemütlich, entspannt. Hier mit Teekanne und allem, was dazugehört.
Ja.
Wer führt denn jetzt heute Regie?
Ich würde sagen, wir machen das non-direktiv. Also führt keine Regie. Wir gucken mal. Wir improvisieren uns was zusammen. Mal gucken. Wenn dir gute Fragen einfallen, dann stellst du sie. Wenn mir gute Antworten einfallen, dann antworte ich.
Das klingt gut.
Wenn dir nichts einfällt, dann halte ich die Schniss. Und wenn dir nichts einfällt, hältst du die Schniss. Dann habe ich den schwarzen Peter.
Dann haben wir digitale Stille.
Genau.
So auch sehr schön.
Ja, das kann auch passieren. Ne?
Das also kann das auch
ist
passieren,
so. Ja. Was ich ja ein wichtiger Punkt ist, den ich auch als Schauspiellehrer meinen Studenten sage, es geht oft weniger um den Text, den man sagt, als um das, was dazwischen stattfindet.
Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
Mein Gast heute ist Markus Kopf. Ja, Markus, du bist Regisseur.
Regisseur. Das
Regisseur.
Ja.
Ich bin heute etwas sprachgehemmt, glaube ich. Das geht ja gut los. Regisseur.
Regisseur. Siehst du, das mache ich auch im Coaching. Sprechunterricht.
Sprechunterricht. Ja, du hast eine schöne Stimme. Also von daher passt das ja auf jeden Fall. Du bist Schauspieler und Schauspiellehrer und Sprecher und Coach. Ne? Und wir reden heute, über was reden wir heute? Wir reden heute über Humor als Lebenshaltung.
Naja, das ist ja, was wie Bettina dich angekündigt hat, als jemand, der den Begriff Humor als substanzielles Thema in seiner eigenen Arbeit verwendet.
Ja, genau.
Und was ich mich gefragt habe, nachdem wir ein paar Mal miteinander telefoniert haben, ist die Frage der Abgrenzung. Was ist Humor? Was ist ein Witz? Was ist eine Komödie? Also ist das egal? Oder ist das nicht egal?
Ja.
Und habe eine Antwort gefunden, jetzt wird es ganz groß, bei Sigmund Freud.
Oh.
Oha. Sigmund Freud hat sowohl ein Essay geschrieben über den Witz, als auch ein Essay geschrieben über Humor.
Mhm.
Und das Interessante daran ist, dass man den Witz ganz entschieden abgrenzt, also auch in Äußerungen von Dichtern und so weiter, von Intellektuellen und von Philosophen, zum Humor.
Ja.
Der Witz ist sozusagen nach Freud quasi eine Entladung.
Ja.
Das heißt, es ist ein spontaner Reflex, der sexuelle Verdrängung, Aggression und so weiter sich entladen lässt in einem Lacher, in einer Pointe. Das heißt, der Adressat lacht darüber, dass etwas gesagt wird, was tabuisiert ist, was ihn überrascht und so weiter. Also es ist ein spontaner Reflex. Das ist der spontane Reflex auf den Witz. Humor ist genau das Gegenteil. Humor ist das Über-Ich. Also, das heißt, ich mache eine Erfahrung, die kann bedrohlich, schrecklich, die kann gefühlsstark sein.
Ja.
Und ich schwinge mich auf eine andere Ebene, nämlich auf die des Über-Ichs. Freud erzählt dazu nämlich auch einen Witz, der das im Grunde bestens erläutert. Ein Kurzwitz. Ein Delinquent, ein verurteilter Verbrecher, wird am Montagmorgen zur Hinrichtung geführt und sagt, die Woche fängt ja schön an. Und das macht es genau sozusagen, das macht den Humor aus. Das heißt, in der Fähigkeit, eine mitunter traumatische Erfahrung dadurch zu verarbeiten oder zu bearbeiten, indem ich mich in die Rolle des Über-Ichs begebe. Und das ist, das heißt, Humor ist nicht verletzend.
Ja.
Und ist auch nicht destruktiv, sondern er ist im besten Sinne weise. Also der jüdische Humor ist immer ein Humor gewesen, der, oder ist immer ein Humor nicht gewesen, um Gottes Willen. Der jüdische Humor ist ein Humor, der sich selbst gegenüber auch in eine Distanz bringt und sich empathisch mit sich selbst umgehen lässt. Und das würde die klare Abgrenzung von dem Begriff Humor zum Begriff Witz.
Ja, ich habe jetzt beim Über-Ich gerade gedacht, die positive Sichtweise von meiner Hinrichtung am Montag wäre vielleicht, die Woche bietet für mich nicht viel Arbeit.
Wäre auch sowas, ja.
Sowas.
Ja, ja.
Jüdischer Witz, jetzt wird's spannend. Ich hatte mal mit einem Kollegen einen Jobsucher-Podcast aufgenommen und da hatten wir auch über jüdischen Witz gesprochen und ich schneide äußerst selten Sachen raus. In dem Fall haben wir gesagt, wir haben nichts Böses gesagt oder gemeint, aber wenn das einer falsch versteht, wir schneiden es lieber raus.
Was war das?
Ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben. Ja, also es war nur irgendwie, darf man Witze machen oder ist man, wenn über alle Witze gemacht werden, nur über mich nicht, ist ja auch irgendwie komisch, ne? Weil es ein Tabu ist, über mich Witze zu machen oder so. Ne?
Ja, aber das ist eben, glaube ich, das Charakteristikum des jüdischen Witzes.
Ja.
Dass er immer sich selbst mit einbezieht. Also es gibt, aber ich kann keine Witze behalten, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ich kann so alle 5 Jahre einen einzigen Witz behalten und dann war es das. Und ich habe einen Witz gehört, der sozusagen altersgerecht ist mit meinen 62 Jahren.
Ja.
Und zwar ein Rabbi, ein katholischer Priester und ein evangelischer Pfarrer stellen sich die wichtige philosophische Frage, wann beginnt das Leben? Und der katholische Geistliche sagt, natürlich bei der Zeugung. Der protestantische Pfarrer sagt, ein bisschen später. Na, und der jiddische Rabbi sagt, na, wissen Sie, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot. Und das ist für mich eine wunderbare Geschichte.
Ja.
Weil sie einen Punkt trifft, aber der sozusagen diese Antwort gibt, ist mit drin. Ja, und das macht ihn das macht ihn charmant oder macht ihn weise. Das heißt, derjenige, der die Aussage, der quasi den Witz macht, guckt nicht von außen drauf. Ja. Und das ist, wenn wir diesen kleinen Exkurs in den praktizierenden Kabarettisten oder Comedians machen, die große Fähigkeit, die Dieter Hildebrand beherrscht hat.
Ja.
Der wiederum ein Schüler war von dem ganz großen Werner Fink, der im Dritten Reich das Kabarett gemacht hat. Und ständig in Gefahr war. Also, wer zum Beispiel auch dann diesen Witz machte, er wurde festgenommen von der SS und kam aufs Kommissariat. Und wir sagen, haben Sie eine Waffe dabei? Brauche ich die denn hier? Also das auch wieder ein Teil von einem Witz sozusagen an der Kippe. Ne? Was kann ihm damit passieren? Und wir haben heute relativ viel fernsehbekannte Comedians, die immer etwas machen, wo sie selbst nicht beteiligt sind.
Darüber hatten wir auch gesprochen.
Ja.
Und du hattest auch ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wollen wir den Namen sagen?
Eigentlich. Ja, kannst du Dieter nur sagen.
Kann ich Dieter nur sagen. Okay. Also ich habe da noch nie so drauf geguckt, wenn ich die dann nur gesehen habe. Was hast du, hast gesagt, der geht selber nicht ins Risiko, der hält sich selber raus? Oder?
Er hält sich selbst raus. Das, was er was kritisiert, wofür er angegriffen wird, ist seine Meinung. Das ist aber noch, das hat aber mit dem, was er macht, nichts zu tun. Also wenn ich diese beiden Beispiele genannt habe, werden sie angegriffen wegen des persönlichen Risikos, das sie eingehen mit einer Pointe, mit einem Witz, mit der Ausübung, sage ich mal, ihres Berufs.
Ja.
Also mir fällt da ein anderes Zitat ein. Ich habe mich nur ein bisschen vorbereitet.
Ja, guck mal.
Ein anderes Zitat fällt mir ein, das hat Gertrude Stein zu Hemingway gesagt. Als Hemingway gesagt hat, sie hat was von Hemingway gelesen und dann sagt sie, weißt du, Ernest, eine Meinung ist noch keine Literatur. Und das kann man ausweiten. Eine Meinung ist noch nicht Kabarett. Und eine Meinung ist auch noch nicht ein Theaterstück. Und wir haben heute sehr viele Menschen, die sich als Künstler bezeichnen, die nichts anderes tun, als ihre Meinung zu vertreten. Das ist, können sie ja gerne machen. Aber es ist nicht, sage ich mal, ihre Tätigkeit, die sie als, ich sage das mal, als Künstler, und wenn es Kabarettkünstler sind oder sonst was, sondern sie vertreten eine Meinung. Und das hat mit dem Sinn, den sie eigentlich ausüben, mit dem Beruf, den sie ausüben, nichts zu tun.
Also wir hatten ja als Beispiel den Nur und den Böhmermann. Ne?
Mhm.
Du hast gesagt, der Nur geht nicht ins Risiko, der hat eine Meinung. Jetzt kannst du mir das, ich kann noch nicht so ganz folgen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mit dem, also ich meine, wenn der Nur jetzt seine Meinung sagt, dann finden Leute die doof. Ja? Das ist ja für ihn ein Risiko im Sinne von, keine Ahnung, der kriegt einen Shitstorm oder böse Mails oder ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Böhmermann hat ja wahrscheinlich auch eine Meinung.
Mhm.
Was ist
der Unterschied?
Ja.
Also, wenn der Böhmermann etwas macht,
ja,
dann ist das sozusagen, dann schafft er sozusagen ästhetische Fakten. Also, wenn er, jetzt nehmen wir mal dieses blöde Beispiel mit dieses Erdogan-Gedicht, ne?
Ja.
Das er gemacht hat. Jetzt kann ich das hören, kann sagen, sag mal, ist der so doof oder tut der so? Der Böhmermann, das ist ja tief unten. Dann wird der Böhmermann genau wissen, was er da gemacht hat. Und er wird auch ganz genau wissen, welche Form er gewählt hat. Und er wird auch genau wissen, dass er geschmacklos war. Also er wird genau wissen, dass er Dinge tut, die sozusagen aus einer Rolle, aus einem, sage ich mal, aus einem Spiel heraus entstehen oder aus einem ästhetischen Konzept. Und das mag ich persönlich nicht mögen. Ich kann persönlich sagen, also mir ist dieses Gedicht zu doof oder ich mag das nicht. Aber es ist sozusagen ein auf Wirkung angelegter, sag ich mal, künstlerischer Coup, den er da landet. Und das ist, sag ich mal, vergleichbar mit, ich würde das jetzt nicht auf einer Ebene sehen, aber das ist so wie eine Fettecke von Beuys, eine künstlerische Provokation darstellt. Böhmermann provoziert. Ich muss das Kunstwerk, was er mir da um die Ohren knallt, muss ich nicht gut finden. Bei dem Nur ist es nur eine Meinung. In der Tat. Das ist eine Meinung, die kann ich als Meinung ablehnen oder gut finden. Wenn ich aber mit einem Konzept herangehen, mit einem ästhetischen Konzept. Und jetzt diese neuen Böhmermann-Folgen gucke ich auch gerade mit großer Lust. Das ist sehr intelligent gemacht. Also es ist sozusagen er kriegt das sehr schön hin, dass er provoziert, dass er albern ist, dass er witzig ist und führt es dann aber so linear in eine sehr starke und provozierende politische Aussage und zwingende Aussage, und dann recherchiert er besser als dieser Kollege, dieser andere.
Ja.
Sondern er recherchiert halt wirklich gut.
Ja.
Und das ist so, dass ich oft sage, oh, mag ich nicht, ich persönlich mag das nicht, aber ich muss sagen, es ist toll. Oder ein anderer, das habe ich nur 10 Minuten ausgehalten, da habe ich auf Amazon Prime mir angeguckt, Borat, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ja, ja.
Das finde ich grauenvoll, aber fantastisch.
Grauenvoll, aber fantastisch.
Ja, ich finde das schrecklich. Es ist sowas von nicht mein Humor. Aber wie er mit diesen Provokationen eine Performance macht und ins, wirklich ins Zentrum einer ja, einer sozusagen korrupten Gesellschaft vordringt, das finde ich unglaublich. Das finde ich toll. Aber ich mag das nicht. Das ist der Unterschied. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich muss eine Kunst ja nicht gut finden, um sie nicht auf der anderen Seite zu respektieren. Nur halte ich schlicht und ergreifend, der sollte sich besser vorbereiten. Und sollte seine Meinung in der Zeitung schreiben oder sonst was, aber ich gucke mir den doch nicht an, der wäre langweilig.
Ich habe überlegt, halt, ob diese ästhetische Haltung, was du eben gesagt hast, entspringt ja auch aus einer Meinung wahrscheinlich, oder? Also aus einem persönlichen Wert oder einer Meinung oder einer Haltung oder irgendwie so.
Ja, das ist ja richtig. Ich fange mit einer Meinung an, aber diese Meinung muss ich in gewisser Weise in einen Roman, in ein Lied, in einen Song, in ein ich weiß nicht was packen. Und da hört die Meinung auf. Da wird es sozusagen zu einer eigenständigen ästhetischen Aussage.
Okay.
Und noch interessanter ist es, also wenn wir jetzt über Kunst oder über Literatur reden, wenn jemand in der Lage ist, eine Meinung zu haben und das Kunstwerk verrät aber nichts über seine Meinung, sondern hat sozusagen eine Eigenständigkeit und lässt und zwingt den Zuhörer, Zuschauer und wie auch immer, dahinter zu kommen, diese Meinung steckt dahinter. Also der Künstler hat, natürlich haben wir sind ja nicht doof, wir haben ja zu allem und jedem unsere Meinung. Also wenn ich jetzt die Meinung habe, dass ich auf der Straße eine junge Frau sehe, die ich ganz attraktiv finde und schön finde und gucke der hinterher, dann ist das eine offensichtliche Erfahrung und Meinung, die ich habe. Das so wiederzugeben, ich gehe auf der Straße, gucke mir ein Mädchen an und find die hinreißend, ist langweilig. Wenn ich ein Gedicht drüber mache oder wenn ich ein Stück Musik darüber komponiere. Und das Mädchen wird gar nicht mehr erwähnt. Aber es trifft im Zuschauer genau das, was eigentlich in mir stattgefunden hat, während ich auf der Straße gegangen bin und ein Mädchen hinterher geguckt habe, als Beispiel. Also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also wir leben in einer Zeit, in der man das so oft verwechselt. In der die Meinung, also ich erlebe das also auch in meinem Berufsfeld Theater, da sieht man ein Stück und weiß, was der Regisseur oder was die Zuschauer, was die Schauspieler denken. Das interessiert mich nicht. Die sollen ihre Meinung zu Hause behalten. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich will selbst dahinter kommen. Ich will selbst in dir eine Meinung bilden. Ich will das vorgeführt bekommen und sagen, hui. Also das ist der feine Unterschied, ja, ne?
Das ist ja das, woran so vieles krankt. Also wir hatten ja im Vorfeld gesprochen über Coaching und darüber, dass das ja ergebnisoffen zu sein hat.
Ja.
Also dass nicht derjenige, der das Coaching macht, die Meinung hat und sagt, so wird es schon sein und du musst es machen. Wir haben das im Journalismus, wo man sagt, wie ist das mit einer Meinung? Es soll ja eigentlich getrennt sein. Also so eine Meinung soll sich dann ja in einem Kommentar wiederfinden und nicht in dem Bericht selber.
Richtig, ja.
Und wir haben es in so Kabarett-Comedy-Geschichten. Ne?
Ja.
Warum mache ich das? Also wenn ich jetzt so einen Böhmermann zum Beispiel oder irgendjemand anderen nehme und der schafft jetzt so ein ästhetisches Kunstwerk mit Humor, möchte er damit eine Meinung bilden oder...
Er möchte natürlich überzeugen, aber er möchte den... Im Grunde genommen ist Kunst ja da etwas sehr Demokratisches. Im Gegensatz, sage ich mal, zu einem meinungsbildenden Instrument. Sondern ich biete etwas an und biete dem Zuschauer, dem Zuhörer oder wie auch immer biete ich an, selbst etwas zu entdecken. Und zu sagen, da bin ich aber völlig anderer Meinung oder das völlig. Also ich werde nicht überrumpelt.
Ja.
Kunst will nicht. Also Kunst will provozieren, sie will mich aus der Reserve locken, aber sie will vor allen Dingen eins, sie will mich aktiv machen. Und zwar nicht aktiv im Sinne, oh, stammtischmäßig, das finde ich super, was du sagst. Ich habe die gleiche Meinung wie du. Endlich mal einer, der es ausspricht. Das kann man machen, aber das finde ich vergleichsweise uninteressant.
ich finde das cool, das als Kunstform zu sehen. Ich frage mich jetzt, wie ist das...
Was als Kunstform?
Also, ja, das halt eine Kunstform zu schaffen, das als Kunstform zu sehen, dass Leute sich eine eigene Meinung, also etwas zu tun, woraus Leute sich dann hinterher eine eigene Meinung bilden. Ich hab ja schon so ein paar Beispiele gebracht jetzt und ich habe auch, also dieser Podcast, der Humor-Podcast, ist ja noch relativ jung, aber ich habe da vorher schon irgendwie 4 Jahre einen anderen Podcast gemacht und ich habe halt auch geguckt, was machen andere Podcaster, was mache ich? Und du hast es halt relativ oft, dass in so Podcasts dann gesagt wird, so und so musst du es machen, die und die Tipps gebe ich dir, mach das oder die 5 besten Sachen oder so. Und ich bin halt auch eher so auf der Schiene, ich mache ein Gespräch und hör dir zu und bild dir eine eigene Meinung oder nimm mit, was du für dich gut findest oder so. Weißt du, ich will nicht dieses überzeugen, aber es ist natürlich anstrengender, als zu sagen, ich gebe dir eine Stammtischmeinung und du teilst sie oder nicht. Und dann kannst du fluchen oder jubeln. Und das verlangt natürlich von dem, der es konsumiert, mehr ab. Ne?
Also, das ist, ich sag mal so, Journalismus kann auch eine Kunstform sein.
Ja.
Also es gibt, der ist jetzt aber auch schon lange, aber so lange tot ist, weiß ich nicht, Ernst Troller, ein Wiener Journalist, der berühmt geworden ist. Im Fernsehen hat er in den 60er, 70er Jahren so eine Reihe, wo er Prominente interviewt hat. Und der hat darüber auch ein Buch gemacht. Und die Fähigkeit von dem ist, dass er ein Gespräch so führt, dass man einen anderen Blick auf diesen Menschen bekommt, den er befragt. Und das hat was zu tun mit der Kunst und, wie du selbst eben sagst, mit der Offenheit, wie er in diese Gespräche hineingeht. Das setzt aber voraus, dass er sich unglaublich präzise vorbereitet. Umso besser kann er auf neue Impulse reagieren und kompetent reagieren und das Gespräch weiterführen.
Ja. Michael, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist dieses Kessler ist. Kennst du das? Kessler ist Dieter Hallervorden zum Beispiel. Dann schlüpft er in die Rolle, wird auch so geschminkt, sieht auch im Grunde genauso aus. Und dann kann Dieter Hallervorden mit sich selber reden. Kennst du nicht? Muss ich mir mal angucken. Und er hat das für verschiedene Leute gemacht. Er hat das akribisch vorbereitet, wie die sind. Und du kannst mit dir selber reden quasi.
Das kann ich überhaupt
nicht. Kennst du gar nicht?
Nein.
Nee, musst du mal machen. Ist echt. Und die Leute sind immer hinterher total geflasht, wenn die mit sich selber. So kam mal im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo, ich liebe Hörer, ne? Ich guck mal, ob ich es noch irgendwo auftreibe in irgendeiner Mediathek.
Ja, man kann das ja sicher auch über YouTube.
Oder YouTube, oder ich guck mal, ob ich es finde, genau. Aber das ist eine spannende Kiste auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zu dem, was man damit machen will. Also ich bin ja zu diesem Humorthema, ich habe ja auch mal überlegt, ob ich sowas mache, auf eine Bühne gehen und Spaß machen, so zu reinen Unterhaltungszwecken.
Ja.
Und ich habe aber gedacht, ich möchte eigentlich mit Humor was bewegen. So, ne? Und deswegen habe ich das so für diesen Coaching-Ansatz genommen. Und klar, wenn du jetzt Satire machst oder Kabarett machst oder so in der Geschichte als Kunstform, bewegst du ja quasi auch was damit. Ne? Und wo ich immer so ein bisschen hadere im Moment, jetzt auch mit diesen ganzen Podcast-Episoden, ist ja, dass man sagt, okay, Humor ist ein Perspektivwechsel, das stimmt ja so. Humor hilft mir, eine Distanz zu mir selber zu schaffen, mich selber nicht zu ernst zu nehmen und hilft mir auch, und das ist ja auch was ich im Coaching mache, wenn du dich über Sachen aufregst oder immer wieder ärgerst oder denkst, dann versuche ich natürlich, das mit Humor zu entschärfen, dich davon zu lösen, dass dieser Ärger nicht mehr da ist immer und so weiter. Und dann ist das so ein Zwiespalt zwischen, also in dem Fall löse ich mich von dem Ärger, ich wechsle eine Perspektive, ich akzeptiere, was ist. Das ist ja auch sowas Meditatives. Ne? Also es ist da, ich akzeptiere das. Das hat irgendwie ja sowas von Achtsamkeit auch. Ne? Ja. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo ich denke, gebe ich mich mit einem Perspektivwechsel zufrieden? Also, oder will ich was verändern? Will ich das so akzeptieren, wie es ist? Und das ist ja dann vielleicht wieder, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe und mache ein Kabarett, will ich ja vielleicht in der Gesellschaft was bewegen. Ich will eine Richtung verändern oder ich weiß ich nicht. Ne? Warum mache ich das? Ne? Und dann zu entscheiden, was mache ich jetzt gerade? Ne? Ist das eine gut, ist das andere gut? Finde ich jetzt auch gerade in den Zeiten, wo wir jetzt leben, wo wir vielleicht Sachen haben, wo wir sagen, finde ich okay, Sachen finde ich nicht so gut, schlucke ich das, mache ich das nicht oder so? Finde ich spannend. Ne?
Also meine persönliche Meinung ist schon die Kunst, wie auch immer, wird nicht eine Gesellschaft verändern.
Okay.
Das ist auch noch nie so gewesen. Also Kunst ist nicht das, Kunst ist nicht das, wo es dann, wo man dann in die Revolution geht oder sowas. Okay. Sondern Kunst kann Anstöße geben, Kunst kann auch den Perspektivwechsel provozieren, ja, und Kunst kann im Idealfall etwas machen. Ich sage das sehr einfach. Wenn ich etwas sehe, das kann ein Bild sein, das kann Musik sein, die reden ja von mir. Also das heißt, ich finde mich in dem, was dort, was sich mir dort geboten, was sich mir dort bietet, in dem finde ich mich wieder. Das hat dann, ich sag mal, das hat dann auch eine sehr spirituelle Seite. Also wenn man von Religion ausgeht, wo man sagt, diese Geschichte um Karfreitag mit der Kreuzigung Christi ist ein Theaterstück oder ist ein Theater, das stellvertretend für alle Menschen vollzogen wird. Also dieser eine Mensch, der hingerichtet wird, ist stellvertretend für alle Menschen dieser Welt, die leiden. Mhm. Also das ist mit, also Kunst ist im Idealfall, das erlebt man selten, dass ich etwas höre und sage, die reden ja von mir. Da wird ja mein ursprünglichstes Thema angesprochen. Und das kann im, ich sag mal, in ganz bewegenden Dingen stattfinden, aber es kann auch stattfinden in einer simplen Komödie.
Aber die Kreuzigung hat doch eine Botschaft für die Menschheit.
Die hat eine Kreuzigung für die Bürger. Aber was ist die Botschaft in dem Vorgang, der da passiert? Das ist stellvertretend für mich. So leiden wir und so werde ich. Aber die Botschaft ist, dass dieses Leiden sozusagen nicht damit beendet ist.
Ja, also ich erschöpft sich nicht,
ja, damit. Ich kriege ja auch noch so 10 Gebote mit, die ich mir halten soll.
Ja. Also das soll ja was bewirken.
Ne? Ich rede jetzt nicht von der gesamten Religion, sondern ich rede jetzt in diesem Fall von dem, ich sag mal, von dem theatralen Akt, der da sozusagen mit der Kreuzigung beendet erfüllt.
Ne? Ich habe jetzt eben überlegt, was fällt mir ein an Kunst, jetzt nicht unbedingt Kabarett, sondern überhaupt an Kunst, wo ich denke, hat das irgendwie eine Botschaft oder nicht? Und wir waren eben bei Juden und mir ist eingefallen, dieses Denkmal in Berlin, dieses Stelendenkmal, das ist ja auch eine Kunst, ne, das zu machen.
Das ist Kunst,
ja, genau. Natürlich. Und es will mir ja auch was sagen. Also es will ja die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung. Also haben wir jetzt gar nichts mit Humor gerade, aber...
Nee, aber das ist, ich glaube, wir wiederholen uns jetzt gerade. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dass sich hinter jedem Kunstwerk eine Botschaft vermittelt, darüber, das ist ja unstreitig.
Okay, alles klar.
Das ist ja völlig unstreitig. Ich habe nur gesagt, wenn es nur die Meinung ist, also wenn ich sage, Trump ist ein Vollidiot und der muss weg, dann ist das meine Meinung.
Ja.
Wenn ich darüber aber jetzt ein Kunstwerk mache, dann wird das Kunstwerk diese Meinung zwar provozieren. Also ich habe diese Meinung und meine, ich müsste da mich sozusagen künstlerisch betätigen, mich dazu äußern. Dann muss das als Kunstwerk gemessen werden und nicht an meiner Meinung.
Jetzt habe ich mal überlegt, was könnte das denn zum Beispiel für ein Kunstwerk sein?
Also ich weiß nicht, das kann Jimi Hendrix berühmtes Gitarrensolo über die amerikanische Nationalhymne, wo er mit einer Gitarre die Nationalhymne zerfetzt. Das ist Kunst.
Okay.
Dahinter steckt eine Meinung, dass jemand sagt, das, was die Amerikaner im Vietnamkrieg gemacht haben, ist eine Katastrophe. Das ist die Meinung. Aber er hat nicht mal einen Text dazu geschrieben, sondern er hat dieses Gitarrensolo gespielt. Das ist eine künstlerische Umsetzung dessen, was eine Meinung ist.
Ja, schön.
Und das fällt mir jetzt gerade als, und da gibt es, und da, wo die Meinung im Vordergrund steht und das ästhetische Konzept in den Hintergrund fällt, damit habe ich häufig Schwierigkeiten, beziehungsweise dann höre ich mir eine Meinung an und finde die toll, aber dann lese ich lieber eine Zeitung.
Ja, um mal zum Humor zurückgekommen, du hast ja im Vorgespräch zu mir gesagt, Trump ist ein Clown.
Ja.
Wieso?
Weil ein Clown ja nicht unbedingt eine lustige Figur ist, sondern er ist eine absurde, eine schräge Figur. Er ist eine zum Teil auch dämonische Figur und teuflische Figur. Denk an den Joker in Batman.
Ja, ich denke jetzt an so Horrorclowns oder sowas gerade. Ja. Oder der Joker in Batman ist ja, läuft ja vielleicht auch unter Horrorclown.
Ja. Weil man sozusagen den Außenseiter, darüber haben wir auch kurz geredet, der Außenseiter, der sich in diesem Außenseitertum meint, verhalten zu dürfen, wie er möchte, hat in unserer Kulturgeschichte immer eine besondere Bedeutung. Der Außenseiter kann, sage ich mal, der charmante Witzbold, der Clown sein, kann also ein Woody Allen sein, wo man sich wiederfindet und sagt, guck mal diesen Außenseiter an, aber mir geht es oft genauso wie dem. Mhm. Das heißt, es ist jemand, der auch da stellvertretend für uns etwas auslebt, was wir nicht ausleben können. Ja. Trump lebt stellvertretend für 50% der amerikanischen Bevölkerung den Größenwahn und die Fähigkeit aus, wenn ich was will, dann kriege ich das.
Ja, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja? Das heißt, er verkörpert da etwas und das ist durchaus eine, interessanterweise, das ist eine Außenseiterposition. So radikaler kann man sich das nicht denken als so extrem außen, ein so extremer Außenseiter. Und das ist die Rolle, die die Clowns haben.
Aber mit Humor brauchst du Trump ja nicht zu kommen wahrscheinlich. Ne?
Nö. Aber wie gesagt, deswegen man muss die Begriffe mal voneinander unterscheiden, nicht?
Ja. Ob der sich selbst wohl als humorvoll bezeichnen würde, ich weiß es nicht. Naja.
Ja, das ist mir ziemlich wurscht. Da sind wir eben wieder, dass der Witz, also ein Witz muss ja nicht unbedingt was mit Humor zu tun haben. Also Frauen sexistische Witze zu machen, ist ja nicht, sag ich mal, jemand, der über ein großes Maß an Humor verfügt.
Eine Kollegin von mir hat immer gesagt, der Witz ist das Loch, durch das die Wahrheit fällt.
Das ist ein schöner Satz, muss ich mal drüber nachdenken. Klingt erstmal ganz toll. Der Witz ist das Loch, durch den die Wahrheit pfeift. Kannst du mir das übersetzen?
Also ich glaube nicht, dass er immer zutrifft, aber schon oft. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie, wenn wir jetzt wieder auf Frauen kommen, ich finde die schön, ich mache einen Witz, wir könnten ja noch knutschen gehen, das ist eigentlich nur ein Witz. Ist die Frage, ist es wirklich nur ein Witz oder ist es vielleicht ein Witz?
So, ja, da sind wir bei Freud wieder. Also das ist sozusagen das ist die Äußerung des Unbewussten, des Unterbewussten.
Ja, genau.
Und das kann sowohl angenehm als auch ganz unangenehm sein. Also ich möchte keine frauenfeindlichen oder homophoben Witze hören.
Ja.
Aber das ist von daher ist dieser Satz völlig richtig.
Ja. Das ist manchmal interessant, worüber Leute Witze machen. Ne? Was jetzt so in meinen Kopf poppt, ist gerade wieder Impro. Ne? Wenn du da auf der Bühne stehst, dann musst du ja halt in Sekundenschnelle, dir kommen dann irgendwelche Sachen aus dir raus. Und manchmal denkst du, ach du Scheiße, was ist da denn gerade aus mir rausgekommen?
Ja.
Und das ist definitiv ein Loch, aus dem die Wahrheit pfeift. Ne? Und das ist halt auch ein großes Risiko auf der Improbühne. Also mindestens genauso groß wie das Risiko, dass du da stehst und dir fällt nichts ein oder nur absoluter Schrott. Ne?
Ja.
Und dann, wenn du die ganze Zeit überlegst, ich will aber jetzt nicht zu viel von mir preisgeben, dann bist du so blockiert, dann kannst du gar nicht weiterspielen.
Ja.
Ne? Weil dann hast du eine komplette Vollbremse angezogen.
Ja.
Wenn du so einen Gedanken immer hast. Ne?
Das ist interessant, was du erzählst. Weil in meinem Unterricht versuche ich meinen Studenten immer, provoziere ich mit einem Satz, wir denken nicht mit dem Kopf, wir denken mit dem Körper. Also der Kopf konstruiert. Und ich sehe sozusagen, die wollen ja Schauspieler werden oder Musicaldarsteller, dass die sich was ausdenken.
Ja.
Wenn du dir was ausdenkst, haut das nicht hin. Das ist sehr selten inspirierend. Wenn aber du dich auf deine körperlichen Impulse verlässt und denen folgst, dann kann da was Originelles bei rauskommen.
Ja.
Und das ist eine interessante Geschichte bei Menschen. Also dass man, wir meinen immer, dass das, was wir an Originalität produzieren, das Ergebnis von Hirnakrobatik ist oder von intensivem Nachdenken. Das ist es aber nicht.
Wobei zumindest beim Impro-Theater originell sein wollen auch ein echter Killerfaktor
ist. Ein absoluter
Killer. Geht gar nicht.
Ja, das ist aber eben wieder eine ausgedachte.
Ja,
eine ausgedachte Sache.
Das haut immer.
Was wäre denn jetzt originell? Das wäre jetzt originell.
Ja, ja, ja.
Schon vorbei.
Deswegen gibt es die Regel, ne? Sei durchschnittlich. Ne?
Ja, sei gar nichts.
Oder gar
nichts. Es gibt eine. das war eine meiner prägendsten Schauspielerfahrungen, die ich als ganz, ganz junger Schauspieler von 21 Jahren gemacht habe. Und zwar im Kindertheater hatten wir einen englischen Clownslehrer, auch Clowns-Teacher.
Ja.
Und der hatte eine Übung mit uns gemacht und diese Übung hat er 14 Tage mit uns gemacht, nur diese eine Übung. Die war Come onto the stage and be.
Oh.
Also das war nichts anderes, als dass er uns das Handwerkszeug völlig weggenommen hat, originell irgendwas zu machen. Also er hat einfach gesagt, dann standen wir da, machten nichts, stay, bleib. Wir fingen zum Teil an zu weinen, so verzweifelt waren wir. Und dann kam der Moment, wo etwas passiert. Also vergleichbar, also im Grunde genommen ist das wie ein Kind. Erinner dich vielleicht, wenn du als Kind hast unten im Wohnzimmer irgendwie Geräusche gehört und du wolltest noch irgendwie deine Mutter was fragen oder so. Und kommst ins Wohnzimmer und da stehen 10 Gäste, rauchen mit Weingläsern in der Hand. Und du stehst davor und nicht ausgerüstet mit der Fähigkeit, mit dieser Situation umzugehen, konventionell umzugehen, sondern du hast nichts anderes, als dich dem auszusetzen. Und du guckst. Und das ist die Geburt der Komik. Weil das, was da passiert ist, wir wissen das alle, wenn wir das sehen, es ist komisch.
In dem Moment
ist es sympathisch. Für den, der dem ausgesetzt ist, ist es überhaupt nicht komisch.
Ach, da hattest du so ein schönes Beispiel, auch als wir gesprochen haben, mit dem, der Mann kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit einem anderen im Bett.
Ja.
So ist im Moment gar nicht komisch. Und jetzt, dann hattest du irgendwie gesagt, also weil du gesagt hast, Komik und Tragödie haben im Prinzip ja die gleichen Funktionsweisen. Ne? Du musst nur eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es jetzt geht. Und da muss ich immer an dich denken, wenn ich Komödien gucke, die irgendwie im ZDF in der Mediathek sind oder bei der ARD, weil ich finde die, ich weiß nicht, was sie da als Komödie anstufen. Ich finde das sehr traurig. Ich würde es fast eher schon in eine Tragödie reinpacken. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr, das zu gucken. Da ist so selten was dabei. So, aber zurück. Und du hast gesagt, also es ist in dem Moment dann komisch, also wenn jetzt zum Beispiel die beiden liegen im Bett und sie hören, wie der Mann nach Hause kommt im Treppenhaus, er schnappt seine Sachen schnell zusammen und springt aus dem Fenster und sie sind im Parterre.
Ja.
Genau. Und er ist aus dem Fenster gesprungen und noch genauso gut zu sehen, als wäre er im Bett liegen geblieben. Und dann ist es komisch.
Ja.
Für alle. Also für den natürlich, für den Mann nicht.
Nein, aber also, was habe ich noch einen schönen Satz gelesen? Die Komik, die Komödie, ist die Überrumpelung der Tragödie. Und das finde ich auch einen sehr, sehr klugen Satz. Also es gibt eine Filmkomödie, die halte ich mit für die beste Filmkomödie, die so irgendwie überhaupt je produziert wurde. Das war in den 40er Jahren, also noch zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus. Und zwar heißt die To Be or Not to Be. Und die spielt, ich kann nicht den ganzen Film erzählen, es geht um ein Schauspielensemble in Polen während der Besatzung durch die Nazis. Und der Film beginnt wie folgt: Ein Sprecher im Hintergrund beschreibt Warschau und plötzlich steht Hitler vor einem Metzgerladen. Hitler steht vor einem Metzgerladen, alle Passanten stehen sich um ihn herum und fragen sich, was macht der Vegetarier Hitler in Polen und was macht er auch noch vor einer Fleischerei?
Ich wusste gar nicht, dass er Vegetarier war.
Ja. Und dann steht er da, guckt sich um und plötzlich kommt aus der Menge ein kleines Kind und sagt, Herr Dubrisch, können Sie mir ein Autogramm geben? Und dann wird anhand dieser erste Szene von Ernst Lubitsch wird der ganze Film erzählt, nämlich, dass sie ein Stück über Nazis spielen und der Darsteller, der den Vorwurf gekriegt hat, er sei nicht genügend Hitler, sagt, ich probiere das aus und ist in die Stadt gegangen, hat sich als Hitler irgendwo hingestellt. So, und das ist natürlich diese kurze Sekunde, diese kurze Sequenz von drei Minuten, wenn überhaupt, ist für mich, beinhaltet all das, was eine Komödie ausmacht. Eine zutiefst tragische Situation, die Besetzung der Deutschen, Polens durch die Deutschen, das Monster Hitler, der Nazi, und trotzdem lachst du. Du siehst diese Szene und du siehst plötzlich, in dieser kleinen Szene wird Hitler zu dem gemacht, was er ist, ein Würstchen. Und das ist großartig. Das ist ganz, ich sag mal, da kriegen wir in 3 Minuten gezeigt, was ist vollendete Komödie. Kann ich dir nur empfehlen, den mal, aber in der Fassung von aus den 40er Jahren. Es ist mal neu von Mel Brooks neu verfilmt worden, aber das finde ich nicht interessant.
Wo man den wohl auftreibt?
Ja, überall. Der ist es, also ja. Chris, ja.
Na gut. Ich habe jetzt eine Pause, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht in so ein Corona-Ding irgendwie abgleiten.
Oh, darfst du immer.
Ah, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es schon selber nicht mehr hören. Ne? Mhm. Die meisten Leute freuen sich, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr über Corona zu reden. Dann sagen sie, Gott sei Dank, ich auch nicht. Ne? Aber jetzt habe ich meinen Gedanken sogar verloren. Vielleicht gar nicht so schlecht. Wir waren bei der Tragödie. Ich hatte ganz zu Anfang... jetzt kommen wir vielleicht wieder vorne raus mit Humor und Distanz und Perspektivwechsel und so weiter. Ganz zu Anfang hatte ich halt versucht, mal bei Facebook so ein bisschen gute Laune auch zu machen und hatte auf irgendeinen Corona-Post, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es dagegen, hatte ich irgendwie humorvoll reagiert oder irgendwie so, aber jetzt aber wirklich vorsichtig, also jetzt nicht, wer weiß, wie drauf gekloppt oder so. Mhm. Und habe direkt einen Kommentar drunter gekriegt, ja, Heiko Link, noch lass du, ne? Noch machst du Witze drüber, ne? Wart's mal ab. Ne? Habe ich drunter geschrieben, tja, hat halt jeder so seine Art, so schwierige Situationen zu verarbeiten. Und ich würde es halt ohne Humor nicht aushalten. Und ich habe damit die Kurve gekriegt. Also ich habe dann nochmal ein Like drauf gekriegt und eine nette Antwort und so. Ne? Und von dem auch nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ne? Aber das ist schon krass, über sowas dann. Also
es gibt ja auch das... Interessant von Kurt Tucholsky. Ja. Gibt es ja diese.
Danke, dass du jetzt in eine andere Richtung läufst.
Ja, Kurt Tucholsky heißt auf Satire.
Ja.
Und diese Diskussion kommt ja immer wieder, wenn zu einer prekären Geschichte oder historischen Begebenheit eine Komödie kommt. Und es ist, natürlich kann man über Corona-Witze machen. Selbstverständlich. Und natürlich kann man über Corona lachen. In dem Sinne, als dass es etwas Befreiendes hat.
Ja.
In dem Sinne, dass es etwas hat, was es gibt nichts, was nicht, worüber man nicht lachen kann. Man kann über alles lachen. Auch über den, über den Tod eines nahen Menschen. Das ist ja das Erste, was wir machen. Wir suchen uns Erinnerungen, die uns lachen machen oder lächeln machen.
Ja, spätestens beim Kaffee trinken nach der Beerdigung.
Spätestens beim Kaffee trinken. Ja. Also eine ganz wunderbare Eigenschaft des Menschen, aus einer scheinbar aussichtslosen Situation zumindest für den Moment eine Befreiung zu erfahren. Und das kommt natürlich dann immer darauf an, wie man es macht. Macht man es zynisch? Oder macht man es, was wir eingangs besprochen haben, macht man es sozusagen humoristisch. Das heißt, man stellt sich nicht als Besserwisser über die Sache, sondern man versucht sozusagen die Perspektivwechsel vorzunehmen. Und leider fällt mir jetzt kein Corona-Witz ein. Wäre glücklich, wenn ich jetzt einen hätte, aber ich bin da nicht so, wie gesagt, ich kann mir keine Witze merken.
Was ich großartig fand, war... Corona mit Corona in Entenhausen oder mit Enten nachgespielt von der Echse. Weißt du, das ist dieser Bauchredner. Das fand ich wirklich.
Ja, ja.
Ich fand es wirklich großartig. Das packe ich auch in die Shownotes.
Ja.
Das ist Pflicht. Also der begeistert mich wirklich. Ich hatte ihm auch über Facebook eine Mail geschrieben und gesagt, ich würde ihn gerne in meinem Podcast mal haben. Es müsste auch nicht. Ich möchte auch keinen Corona-Podcast davon machen, so, ne? Aber es wäre immer cool, aber der Mann hat im Moment so viel zu tun wahrscheinlich.
Ja.
Habe ich keine Antwort bekommen. Ne? Also Excel, wenn du es hörst, ne?
Dann verstehe, ja.
aber wir hatten vielleicht nochmal so als Abschlussfrage auch, wir hatten ja gesprochen auch über, ne, wie gehe ich mit einer sich zunehmend verfinsternden Welt um, die mich verwirrt. Ne? Mit Humor natürlich, idealerweise. Ne?
Selbstverständlich.
Haben wir da noch einen Tipp vielleicht? Oder hast du da noch einen Tipp? Oder können wir das irgendwie mal gerade konkreter machen? Oder?
Also die Humor macht ja eines, dass man die großen Fragen der Menschheit und die großen Ängste der Menschheit auf sehr einfache alltägliche Dinge herunterzwingt.
Ja.
Und absurde Dinge herunterzwingt. Das ist in diesem Fall mit diesem kleinen Woody Allen Zitat. Also dass man so ein Satz wie, jetzt bist du noch am Witze machen, du wirst sehen, was passiert. Also der dräuende Weltuntergang. Und du sagst hoffentlich bin ich dann gut gekleidet. Also, dass man Dinge auf etwas runterbricht, das ist natürlich auch eine Frage, sage ich mal, der witzigen Intelligenz, die mir nicht immer gegeben ist. Aber dass ich Dinge so auf die Normalität herunterbringe, ne, dass man diese ganzen, sag ich mal, Untergangsfantasien sind ja Affekte, die vor allem eines wollen, nichts verändern. Darf man nicht vergessen. Ne? Also sie wollen sozusagen sich in der Beschreibung des Schrecklichen begeben und es gibt irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist. Und Humor macht eigentlich etwas, dass du entweder die Dinge, die nicht veränderbar sind, als nicht veränderbar hinzunehmen.
Ja.
Und zu sagen, ja, was soll ich machen? Ne? Und
ein Witz
oder auch, dass sie das richtig stellt, dass sie den Finger auf dich zeigen. Ja, du musst anfangen, was zu verändern. Also was du eben vorhin erzählt hast mit diesem provokativen Coaching,
ja.
Nicht? Also jemand sagt, ich kann nichts und ich bin überhaupt unfähig mit meinem Beruf und ich bin unglücklich und meine Frau lässt sich von mir scheiden und sagt, das stimmt, wenn ich sie so ansehe, dann sind sie wirklich ein total unglücklicher Mensch und ihre Frau hat völlig recht, sich von ihnen scheiden zu lassen. Das heißt, damit zwingst du den, irgendwann über sich nachzudenken und schlicht und ergreifend dazu zu bringen, mal selbst zu schwimmen, anstatt zu ertrinken.
Ja, ne? Und irgendwann fängt er halt an, seine Frau zu verteidigen.
Ne? Ja.
Und fängt an, die guten Seiten an seiner Frau, ihm auf den Sack geht, dass ich so schlecht über seine Frau rede. Also er darf es ja machen, aber ich natürlich nicht. Und dann werden die guten Sachen rausgekramt. Ne?
Und das ist, finde ich, schon, da ist das hier dicht beieinander. Der Humor oder eine humoreske Bemerkung macht ja nichts anderes.
Sehr schön. Dann gib uns doch zum Abschluss gerade noch mal das Woody Allen Zitat einmal, weil ich das auch gerade sehr passend finde.
Ja.
Und dann gehen wir damit aus dieser wunderschönen, philosophischen Podcast-Episode, würde ich jetzt schon mal sagen, gehen wir mal raus.
Warte, das ist 2.217.
Muss ich das Buch auch mit verlinken für alle, die es nochmal nachlesen wollen?
Das, glaube ich, ist nicht mehr verlinkt. Also das habe ich vor Ewigkeiten mal geschenkt bekommen.
Da ist es.
Gott schweigt, heißt es. Die Freiheit des Menschen hieß für Nadelmann, sich der Absurdität des Lebens bewusst zu sein. Gott schweigt, sagte er gern. Wenn wir jetzt bloß die Menschen dazu brächten, die Klappe zu halten. Das wäre dieser kleine Aphorismus.
Es folgt digitale Stille. Markus, ich danke dir ganz herzlich.
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Falls jetzt jemand sagt, so ein sympathischer Typ mit so einer angenehmen Stimme, jetzt hätte ich doch furchtbar gerne Kontakt zu dir. Oder ich würde gerne irgendwie anfunken. Für was könnte man dich anfunken und auf welchem Kanal denn am besten?
Also ich habe eine Website, da muss nur meinen Namen eingeben. Dann hat man zwei Websites. Das eine ist meine Künstler-Website, das andere ist meine Website als Coach.
Ja.
Und da ist jedes Mal auch eine E-Mail-Adresse, die man anschreiben kann.
Okay, und die Webseiten sind wie?
Das ist also markuskopf.de und markuskopfcoaching.de.
Ja, und was coachst du?
Ich mache Präsenzarbeit, ich mache Rhetorikarbeit, ich mache Körperarbeit, wie wirke ich auf andere. Ich mache Konfliktmanagement in Form von Rollenspielarbeit.
Ja.
Und ich habe ein eigenes Angebot, das kann man da auch nachlesen, da gibt es sogar ein kleines Filmchen zu.
Leadership meets Shakespeare.
Ja, genau.
Ja, ja.
Also was wir von Shakespeare lernen können als, Chef und als Unternehmer. Ja. Das kann man nämlich, das ist alles schon geschrieben von einem Herrn, gewissen Herrn Shakespeare. Also Herr Trump ist von Herrn Shakespeare in der Tat schon vorher geschrieben worden. Indem man da einen König, einen Richard III. Hat, der das Stück damit beginnt, zu sagen, Leute, ich werde mich jetzt 2 Stunden ganz, sehr, ganz daneben benehmen und ihr werdet mich dafür lieben.
Klingt so ein bisschen nach, wie hieß der, Nostradamus? Oder wer hatte da immer diese Vorhersage?
Naja, es ist ganz einfach, damit hatte das, das ist nicht prophetisch in dem Sinne, nur Shakespeare hat die Menschen gekannt. Ja. Also die Frage, die viele sich stellen, ja, wie kann es sein, dass ein Mann wie Trump einen solchen Erfolg hat? Der lügt, der hintergeht, der gemein ist, der sexistisch ist, der veruntreut hat, der so. Da wird man sagen, das kann doch nicht sein. Die Leute müssen doch, vor welchen Schrank sind die denn gelaufen? Und Shakespeare kannte die Menschen, der wusste, wie Menschen auf bestimmte Persönlichkeit reagieren. Und hat eine Figur erfunden, eben Richard III., der genauso ist und indem er, der genauso weiß, so, wenn ich mich so benehme, werden die Leute mich dafür lieben. Und das ist das Interessante. Also wir mögen die unbewusste Seite von uns, die möchte gern den Mörder haben. Das, wieso gucken wir so viele Krimis? Doch nicht, weil wir wollen, dass der Täter zur Strecke gebracht wird. Das ist ein Aspekt. Wir wollen erstmal sehen, wie der tötet und was ihn motiviert. So, weil es etwas, immer etwas gibt in uns, was auch anfällig dafür ist. Also die Außenseiter in unserer Gesellschaft formulieren unsere unterbewussten Wünsche.
Also wer dazu mehr wissen möchte, warum ich mich mit schlechtem Benehmen dann doch in die Führungsposition komme, der sollte auf jeden Fall Kontakt zu dir aufnehmen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde das auch eine wunderschöne Spezialisierung, Führung mit Shakespeare. Also das ist klasse. Nochmal herzlichen Dank und
danke dir.
Ansonsten wie immer heiter weiter.
Gut, alles klar.
Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-lemonade.com.
Ich muss mir nochmal anhören, aber ich würde sagen, der Regiestab, wieso ist das eigentlich so ein schweres Wort?
Ist ganz gut. Spielleiter gibt es auch. Man kann Spielleiter
sagen. Dann sage ich ab jetzt Spielleiter. Klingt auch sehr sympathisch. Ja. Ist ganz gut hin und her gegangen, würde ich sagen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Genau. Bist du eigentlich ein Jude? Oder,
Nein, bin ich nicht. Ich bin Diaspora-Katholik. Aber das Christentum ist ja eine jüdische Sekte. Das darf man nicht vergessen, theologisch.
Okay, das lasse ich mal so stehen.
Naja, das war im Urchristentum war lange nicht die Rede davon, dass die sich Christen nannten, eine andere Glaubensgruppe werden sollten, sondern waren überzeugt davon, dass sie sich sozusagen ins Judentum integrieren. Also ist gar nicht, und insoweit, wir sind letztendlich ist das Christentum aus dem Judentum gewachsen. Und deswegen habe ich mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt.
Gut, es ist bald Weihnachten.
Alles klar.